Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Hallihallo, liebe Claudia.
Hallo, lieber Anke, schön, dich zu hören.
Freue mich auch. Das ist der dritte Versuch. Endlich funktioniert das Aufnahmegerät. Wir hatten kleine technische Probleme.
Das ist dann auch wirklich, wenn man denkt, was kann es denn jetzt noch sein? Wir machen das doch schon seit gefühlt 10 Jahren. Und irgendwie ist da manchmal der Wurm drin. Aber jetzt geht es, ne?
Die Ausschläge sind gut. Die Ausschläge sind super. Und ich weiß auch, was es geht. Es war die Energie. Und jetzt habe ich deine neuen Fußnägel gesehen.
Genau, wir starten mit einem ganz wichtigen Thema.
Also das Wichtigste überhaupt. Welche Farbe haben unsere Fußnägel? Ja,
genau. Ich war gerade zur Fußpflege und habe mir neuen Nagellack drauf gemacht, also Shellack, das heißt, ich kriege den jetzt auch nicht unbedingt selber runter, der bleibt jetzt ein paar Wochen. Und habe mir dann ein schönes Pastel Bleu ausgesucht und habe der Dame die Nummer genannt und sie meinte, sie hat das dann gesucht und gesucht, sagt sie, oh, von der Firma, das ist nicht da, das hat eine Kollegin verlegt. Und habe ich gesagt, naja, gut, hast du ein anderes? Sagt sie, ja, von einer anderen Firma ist genau die gleiche Farbe. Das war aber mehr Neonblau. Als Pastellblö. Und jetzt sind meine Fußnägel etwas neonblau. Naja, ist doch fürs Wetter ganz schön. Ich werde jetzt die Hände etwas dezenter machen müssen, sonst sieht es zu bunt aus. Also im Moment bin ich an den Füßen blau und in Händen schwarz. Aber das ändert sich übermorgen. Dann bin ich auch an den Händen wieder ganz hell. Ja, so, die wichtigen Themen. Was hast du zurzeit was hast du für eine Farbe? Ich weiß, dass du immer oben und unten gleich bist.
Ja, natürlich immer gleich. Immer gleich kennst mich ja. Das ist ja, hab's ja gern ordentlich, auch an den Nägeln.
Wahrscheinlich passt auch dein BH zum Schlüpper.
Ja, natürlich. Das sind wichtige Themen. Und ja, und ich meine, ich habe mir neulich überlegt, warum ich ständig schwarze Klamotten anhabe. Das bietet sich einfach an, wenn man zwei schwarze Hunde hat. Ich meine, ich würde ja sonst mit der Fusselbürste nicht mehr nachkommen.
Ja, das stimmt. Und schwarz ist auch gut, wenn man alles hat, auch Unterwäsche, dann sieht es eh immer passend aus.
Ja, und das ist einfach genial, wenn du zu faul bist. Weißt du, es ist einfach, du musst einfach so deine Garderobe deinem Engagement gemäß aussuchen. Wenn ich jeden Morgen überlegen müsste, was passt denn jetzt dazu, welches Täschchen hier, welche Ohrringe da, Schuhe, das ist einfach nicht meine Welt.
Ich habe hier in Kroatien ein Oberteil fürs Meer. Also ich habe so einen Zweiteiler. Also es ist kein hotter Bikini, es ist ein Zweiteiler. Und ich habe, weil ich einfach zu faul bin morgens, ziehe ich meistens nur das Oberteil an und gehe dann in Unterwäsche ins Meer. Das ist ja hier vor der Tür. Und wenn ich dann rauskomme, dann wasche ich alles schön und hänge das auf, sodass ich dann immer quasi ein frisch gewaschenes Teil am Baum hängen habe, weil da trockne ich immer meine Sachen. Auch ist das auch schön für die Gäste. Vielleicht. Nein, der Baum ist hier ums Eck. Der ist von der Terrasse gut zu erreichen. Und der hat so einen Ast, der sich anbietet, seine Badesachen da dran zu trocknen.
Der Badewannen-Astbaum.
Und der Badewannen-Astbaum, ich schicke dir gleich ein Foto vom Bade, nicht Badewannen, vom
Ich habe eine Wünscheweide im Garten stehen und du hast einen Badewannen-Astbaum.
Badewannen, Badesachen-Astbaum.
Oh, Badesachen natürlich, Badesachen. Ich denke gerade an Badewannen, da gebe ich wahrscheinlich, das sind die Momente, wo ich mir denke, wir sollten vielleicht doch mal kurz, ich habe gerade gesagt, komm, wir drücken auf Start.
Das ist okay, das ist ein Primen, das ist total, also das macht man so, man bringt erstmal die Leute auch in eine Stimmung, uns gerne zuzuhören und da ist der Inhalt gar nicht so wichtig, es geht darum, dass man sich einfach gut aufgehoben fühlt und wenn wir solche privaten Dinge erzählen, zum Beispiel, dass deine Unterwäsche immer aufeinander abgestimmt ist, meine Fußnägel neonblau sind und ich einen Baum habe, an dem ich meine Unterwäsche trockne, weil ich so faul bin, morgens einen Badeanzug anzuziehen, dann ist man doch total, also ich finde, wer sich jetzt nicht eingeladen fühlt, der sollte eh ausmachen.
Ja, ich mache, ja, ja.
Bist du ja nicht meiner Meinung?
Ich weiß nicht. Ich muss gerade überlegen, ob ich ausmachen würde. Ich befürchte ja.
Ich befürchte nicht. Du wärst viel zu neugierig. Was denn sonst?
Auf was denn? Auf was soll ich denn jetzt neugierig sein?
Also pass auf, ich habe eine sehr gute Freundin, die heißt Anke Ballmann. Und die hört unseren Podcast ab und an.
Die, jedes Mal, weil die schreibt die Texte.
Genau, und die sagt jedes Mal, also wenn ich nicht selber den Podcast machen würde, ich würde ihn hören, weil er ist einfach gut. Und das ist für mich, Anke, das ist für mich die beste Rezension überhaupt, weil so ich, also du bist ja sehr kritisch und gerade mit Sachen.
Das kann man so auch nicht sagen.
Ja, aber gerade mit Sachen, die du selber machst, so, ne? Und wenn dir das gefällt, ich das ist für mich die größte Motivation.
Naja, ich habe ja jetzt Podcast mit mir, genau, das stimmt. Ich bin mit sehr kritisch mit Dingen, die ich selber mache. Und ich habe ja jetzt mit mir beschlossen, dass steter Tropfen höhlt den Stein. Und da kamen relativ viele Rückmeldungen übrigens zu dieser Aussage. Von wegen, ja, macht weiter.
Ja, das stimmt, da kam richtig was.
Ja, ich habe auch E-Mails gekriegt, also so Privat-E-Mails im Sinne von, ja, das finde ich eine gute Idee, dass du da mit dir jetzt kein das Thema nicht mehr hast, weil einige wussten das ja von mir, dass ich das Thema habe. Ja. Und ja, und ich denke mir bei unseren Podcasts immer von wegen so, mein lieber Mann, da geht's ja echt ans Eingemachte und dann fällt den beiden immer wieder irgendein Blödsinn zwischendurch ein. Dann erzähle ich irgendwas von Sauerkrautsaft, wie heute geht's um blaue Fußnägel, die sind übrigens sehr blau.
Also, die sind sehr blau.
Entschuldigung, ja, die sind auch nicht neonblau. Liebe Claudia, ich meine, ich muss dir jetzt leider, vielleicht desillusioniere ich dich jetzt. Deine Füße sehen einfach aus wie Schlümpfe. Das ist Schlumpfblau.
Stimmt, das ist ein Schlumpfblau.
Das ist nicht, das ist totales Schlumpfblau. Ich habe diesen großen Fußzieher gesehen. Ich habe nämlich ein Foto gekriegt gerade. Die stecken übrigens in sehr geschmackvollen, was steht denn da? Birkenstock sind das sogar. Und das ist einfach Schlumpf. Du bist jetzt Schlumpfine. Ja. Es hilft nichts.
Ich bin Schlumpf. Ach, das ist schön. Jetzt, das gefällt mir.
Schlumpfine.
Ich nenne jetzt meine 5, 10 auf der einen Seite und die 5 auf der anderen. Ich gebe denen jetzt gleich noch Namen. Und
Schlumpfe.
Dann,
der Schlumpfine. Der Schlumpf, der Dicke, oder? Der Dicke.
Ja, wahrscheinlich.
Den kleinen sehe ich nicht.
Und den Gargamel?
Nee, der war woanders. Gargamel ist ja der einzige, der nicht Schlumpf ist.
Ja, für wer ist das denn?
Aber ich habe ganz viel Baby gesittet früher. Und ich weiß noch, da habe ich, kann ich den Vornamen sagen, ich kann mich noch an die Caroline erinnern. Die Caroline hatte ein Schlumpfhaus mit unfassbar vielen Schlümpfen. Ich glaube, die hatte alle Schlümpfe. Die war dann oft bei mir und dann haben wir ganz, ganz, ganz viel Schlümpfe gespielt. Und ich weiß noch, da haben wir das Schlumpfhaus immer auf einen selbst gezeichneten Untergrund gestellt. Also haben wir ganz viele Zeichenblock, also A3, zusammengeklebt und haben dann da so einen Boden gemalt praktisch. Je nach Jahreszeit war der natürlich mit Blümchen oder Schnee oder Blätter waren, also Herbstblätter. Und darauf haben wir dann das Schlumpfhaus gestellt. Das war ja, kennst du das, so ein Pilz?
Ja, klar kenne ich das.
Kennst du, ne? Und dann haben wir da Schlümpfe gespielt. Und ich habe deine Fußnägel
gesehen. Hattest du eins?
Nein, aber die Caroline. Ich war da schon der Babysitter. Keins. Als ich Babysitter habe ich selber nicht mehr mit Schlümpfen gespielt. Aber ich hatte die Familie Sonnenschein.
Oh ja, die Familie Sonnenschein.
Ich hatte ganz wenig Barbies. Außerdem habe ich meine Barbies ziemlich misshandelt.
Die Familie Sonnenschein.
Ich hatte die Familie Sonnenschein, ja.
Ich hatte, wir sind ja, also an dieser Stelle, ich habe, ja, sowieso, ne, so. Aber ich habe ja wirklich richtig liebe, nette Eltern, also nichts gegen meine Eltern. Es war nur so, dass wir als Gastarbeiterfamilie in Deutschland einfach irgendwie anders waren. Also ich war irgendwie anders als die anderen. Meine Eltern haben auf andere Dinge Wert gelegt.
Ja, du hast Nutella-Brot gekriegt, das hast du mal erzählt bei deinen Eltern.
Ja.
Nutella-Brote. Weil die dachten, das finde ich eine ganz, das finde ich übrigens extrem spannend. Die Geschichte von wegen, dass deine Eltern praktisch durch die Dinge, die sie dir gekauft haben, zeigen wollten, dass ihr gut, jetzt dazu ja, dass gehört, ihr Geld dass habt, dass ihr dazugehört. Das ist so
spannend. Und dann waren
spannend,
das halt so Dinge. Ja. Es ist ja auch so, also ich bin in Düsseldorf zur Schule gegangen und ich bin ein sehr kluges Kind. Und in den ersten Schuljahren, als ich hier war, hat sich das auch in meinen schulischen Leistungen schon noch gezeigt. Später hat sich das leider verändert. Es hatte Gründe, aber es war sicherlich nicht fehlende Klugheit.
Ja. Nein, genau. Misshandlung.
Ja, das war Misshandlung von mehreren Seiten. Auf jeden Fall.
Womit wir wieder beim Thema wären.
Ja, wo auf jeden Fall bin ich halt in die Grundschule gekommen, in die dritte Klasse. Und wir sind ja aus Jugoslawien gekommen, aus einem kommunistisch geprägten Land, wo es also Dinge wie das, was ich jetzt gerade hier stehen habe. Ich habe hier mein Mikro aufgebaut. Ich habe eine Coca-Cola hier stehen, also Coca-Cola Zero mit Aspartam.
So, an dieser Stelle muss ich unterbrechen, weil Claudia trinkt sonst überhaupt nichts mit Süßstoff.
Nee.
Und nennt Coca-Cola Zero immer Coca-Cola Zero, was ich toll finde. Zorro würde mir noch besser gefallen.
Ich habe irgendwann mal und, das eine ältere Dame gesagt.
Ja, und die Frage ist
Zero.
Jetzt, Zero. Und die Frage ist jetzt, warum in aller Welt, weil von dir kenne ich, wenn ich schon Cola trinke, dann trinke ich auch Cola mit Zucker, weil ich
es
nicht mit
Aspartam zu. Es gab keine. Wir hatten es, ich habe jetzt gerade Lust gehabt auf. Ich will jetzt irgendetwas Verbotenes tun. Irgendwie weiß ich nicht. Ich weiß, manchmal hat man das, da kommt man nach Hause und trinkt dann eben nicht ein Wasser oder einen Tee ungesüßt, sondern eben Cola. Und dann gucke ich in den Kühlschrank und sehe diese Cola da stehen und denke mir, gut, es gibt keine echte, also es ist ja echter, aber halt nicht mit Zucker, nämlich die Zero. Auf jeden Fall gab es solche Dinge in Jugoslawien früher nicht. Dort haben die Kinder, wenn sie zur Schule gegangen sind, haben sie halt eine Stulle Brot mitgekriegt und man hat Saisonfrüchte oder auch manchmal eingekochte Früchte oder irgendetwas mitbekommen oder Obst und Gemüse, was es gerade saisonal gab. So. Es gab aber weder Schokolade, es gab keine Milchschnitten, es gab kein Nutella, sowas gab es alles nicht. Und als wir dann in Deutschland waren, hat meine Mama gedacht, jetzt gehört mein Kind dazu und hat mir Nutella-Brötchen, Weißbrötchen mit Nutella und Capri-Sonne in meine Schultasche.
Also die Dinge, die halt einfach schmecken. Also einfach Dinge, die schmecken. Ich meine,
ich habe das überhaupt nicht verstanden.
Nutella-Brötchen. Ja, aber Nutella-Brötchen mit Butter und Capri-Sonne, ja, willkommen
Butter,
Kindheit.
Nutella und Capri-Sonne.
Ja, natürlich Butter.
Und ich weiß noch, Jutta, ich weiß, den Nachnamen weiß ich auch, aber ich sage ihn jetzt mal nicht. Also Jutta, ne, so sei gegrüßt, die hat immer mit mir Brötchen getauscht, weil die hat nämlich ein dunkles Brot mit Leberwurst dabei gehabt und Gurken da drauf und wollte immer mein Nutella-Brötchen haben. Und wir haben dann getauscht. Also die Schüler fanden das jetzt gar nicht so schlimm, aber die Lehrer fanden das schlimm. Also die haben dann irgendwann gesagt, ich dürfte das nicht mehr mitbringen. Und meine Eltern haben das überhaupt nicht verstanden, weil die haben sich so glücklich gefühlt, dass ich halt diese Dinge, dass sie mir das endlich mitgeben durften. Was jetzt aber bei uns auch anders war, war halt, wir kannten früher keine Kinderzimmer in dem Sinne, wie es die so in Deutschland gab, ne? Dass die in einem Zimmer war ein Bett, meistens ein großes, weil mehrere Geschwister da drin geschlafen haben. Aber es gab jetzt kein Spielzimmer. Das ist so erst so in den letzten 15, 20 Jahren hier etabliert worden. Früher gab es das nicht. Und da gab es auch keine Spielsachen en masse und schon gar keine Schlumpfhäuser. Na, so. Und wenn ich dann bei diesen ganzen Juttas und Danielas und so eingeladen war nachmittags, ich fand das so toll. Die hatten Hochbetten, die teilweise wie Schiffe waren, wo man so richtig Schiff spielen konnte und die Barbies überall hinstellen. Und ich war einfach so unfassbar gerne bei denen, weil es das bei uns einfach nicht gab. Dann kam ja noch dazu, dass ich einen geistig schwerstbehinderten Bruder habe, wo man sowieso die Wohnung sehr reduziert gehalten hat, weil der einfach alles kaputt gemacht hat. Der hat Tapeten von den Wänden gerissen. Der hat Sachen runtergeschmissen, es konnte keine Deko irgendwo stehen. Der hat Gardinen runtergerissen. Also es war schon sehr, sehr reduziert, nennen wir es mal so bei uns zu Hause.
Herausfordernd und wahrscheinlich auch.
Das auf jeden Fall. Klar, ich habe das natürlich nicht in Frage gestellt oder konnte das damals nicht so reflektieren, wie ich das heute
Es war kann. Ja dein Alltag. Das ist ja genau das Alltag, Thema, dass wenn Kindern was Schlimmes passiert, das können Kinder nicht einschätzen, das ist ihr Alltag. Die denken, das ist normal.
Ganz genau.
Und mit normal meine ich jetzt, so lebt man.
Ich habe mich dann nicht dazugehörig gefühlt. Ich habe dann gedacht, ich kann die Jutta nicht zu mir einladen. Das geht nicht. Also das Gefühl hatte ich schon, dass ich das nicht kann, weil dann kam dann schon auch Scham dazu, ne, dass ich mich geschämt habe, weil die dann schon sagte, ja, aber Claudia, wir können doch mal zu dir und so. Ich habe das dann gern auf meinen Bruder geschoben, aber eigentlich war der Grund, ich habe mich geschämt ob dieser Wohnung. Ich fand die ganz furchtbar, ganz, ganz schlimm. Und hatte nie Freunde mit zu Hause, nie.
Für dich war das schlimm und als Kind hast du ja da überhaupt keine Chance. Also ich meine, wir rennen ja da draußen, rennen ja noch jede Menge Erwachsene rum, die in ihrem Kind-Ich gefangen sind und die noch dazugehören wollen. Ich muss so lachen jetzt gerade, weil ich denke gerade, du kennst das Buch von, das Buch kennst du auch, kennst du das Bild von mir, das ich gemacht habe in dieser einen Kita, ich poste das einfach mal, mit diesen ganzen Körben und den ganzen passenden Schuhen dazu?
Ja, klar.
Das sind lauter diese, wie heißen denn diese Körbe, ohne die Marke zu nennen? Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie die heißen.
Reisentel.
Ja, Reisentel ist die Marke, ich wollte die Marke nicht nennen. Aber so Körbe halt, wahrscheinlich kann sich das jetzt jeder so vorstellen, diese Körbe, die man sehr oft in Kitas einfach sieht, mit so einem Metallhenkel und so einem Stoff außenrum.
Und ja, die Körbe, dann die Menschen haben, die auch so ein Cup haben, so ein...
Ja, Stanley, also das ist auch wieder die Marke. Ach komm, ist doch wurscht.
Meinst du, bei den 5 Millionen Leuten, die heute diesen Podcast hören, ja, sollten wir uns bei Stanley und bei Reisentel Werbeeinnahmen?
Ja, genau. Wir machen heute Werbung für Reisentel Cups und Reisentel Körbe und Stanley Cups. Und dann ganz wichtig sind noch diese Gummischuhe. Die gibt es zwei verschiedene Varianten. Crocs. Einmal Crocs, die habe ich auch.
Nein, das sind keine Crocs, das sind die anderen.
Pummies, glaube ich.
Die sind gut, wenn man Fersensporn hat. Übrigens ist das unbezahlte Werbung, weil wir so selbstlos sind. Wir verzichten auf die Werbeeinnahmen.
Wir verzichten großzügig. Und ich oute mich jetzt gleich mal. Ich besitze einen Reisentel-Korb. In dem sind meine circa 183 Schleichtiere. Der steht in Weilbach im Kabäuzchen. Ihr könnt jetzt mal gucken, was Kabäuzchen bedeutet. Wahrscheinlich kennt das gar niemand. Also im Kabäuzchen. Ja, du warst ja da schon drin in dem Kabäuzchen.
Ich wusste aber nicht, dass es Kabäuzchen heißt, aber Kabäuzchen heißt es auch in Nordrhein-Westfalen.
Okay, es gibt noch einen Weilbacher Ausdruck, den kann ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob der politisch korrekt ist. Kabuff, ja genau.
Ach so, könnte der politisch unkorrekt sein?
Ich weiß, bin mir nicht sicher. Jetzt hast du es gesagt. Kabäuzchen und Kabuff. Ich weiß von beiden Worten nicht, woher sie kommen. Und sollte ich irgendjemand damit irgendwie, I'm so sorry.
Ja, dann muss man uns darauf aufmerksam machen und wir versuchen dann beim nächsten Mal.
Wir müssen halt vorher gucken.
Aber ich weiß doch vorher nicht, was ich sage. Was soll ich denn da
vorher sagen? Ich weiß eben vorher auch nicht, was ich sage. Das kommt davon.
Es ist ja ein ungescripted Podcast.
Das stimmt, aber ungescripted ist eine heiße Nummer, wie wir alle wissen.
Genau. Gut. Genau. Lieber Ben an dieser Stelle, du hättest die Chance.
Ach so, Ben, wir kommen zu dir, wenn du möchtest.
Ja, er kann ja mal fragen, wir denken dann darüber.
Er kann ja mal anfragen, genau, oder auch nicht. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt erzählen? Ja genau, ich habe einen Reisentelkorb mit den Schleichtieren und ich habe Glitzer, also heute ist wirklich ein tolles Thema wieder. Du hast die blauen Fußnägel und ich habe die Silber Glitzer Crocs und ich habe so Dinger da drin, so Nippes-Dinger, so man so reinmacht. Und da habe ich ein Yoda, weißt du, Yoda von Star Wars. Ich habe ein Yoda in den Schuhen. Was habe ich noch drin? Und ein Faultier
wahrscheinlich
natürlich.
Wahrscheinlich ein Faultier, wollte ich gerade sagen.
Natürlich, Faultier und ein Yoda. Mhm. Und ich möchte bitte keine, schenkt mir keine von den Dingern da. Ich weiß nicht, wie die heißen. Plugins wahrscheinlich. Keine Ahnung, wie die heißt. Genau. Ich habe keine Pamis. Ich habe auch keinen Fersensporn. Und was habe ich noch? Ich habe einen Stanley Cup in Burgundi. Der würde perfekt zu meinen Fingernägeln passen. Die habe ich geschenkt gekriegt, weil ich immer Witzchen über Stanley Cups gemacht habe von einem meiner Fachkraftkurse bei der Verabschiedung. Da habe ich übrigens bald die letzte Verabschiedung. Da ist es dann Kurs 30. Ich werde so weinen. Ich werde so weinen. Ich weiß jetzt schon, dass ich weine. Weil das ist dann doch...
Wann
ist Ende Juni.
Ende Juni.
Ende Juni ist die, genau.
Oh mein Gott, okay.
Wollen wir heute auch irgendwas mit Inhalt? Sollen wir irgendwie noch inhaltlich werden? Ja. Aber wir können auch. Ich mag das ja. Ich stehe ja auf dieses Gelaber.
Eine Sache würde ich gerne
deswegen finde ich unseren Podcast. Weißt, bei unserem Podcast muss einfach nicht denken. Du hörst so zu und bist unterhalten, dann lachst du gelegentlich mal, hat was. Und dann kommt irgendwie so ein Kindesmissbrauch.
Ja, also genau, da wollte ich jetzt gerade hinlenken.
Siehst du?
Ich habe nämlich mit meiner Fußpflegerin noch über mehr Dinge gesprochen, weil bei uns im Ort hat eine Krippe aufgemacht, im Dorf. Was ich denn davon halten würde? Ich so, du, Silvana, wir haben nicht so viel Zeit, dass wir darüber ausführlichst sprechen könnten. Und dann sagt sie zu mir, aber weißt du, Claudia, es gibt ja nun mal auch Menschen, die haben eben keine andere Wahl, ihre Kinder ganz früh, also mit einem Jahr oder auch wie es hier auch ist, unter einem Jahr in die Krippe zu geben.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, Silvana, ja, habe ich gesagt, sehe ich aber anders. So. Und da haben wir drüber gesprochen und das fand ich ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und ich habe gesagt, weißt du, Silvana, es gibt eine Situation im Leben von einer Familie. Und jetzt müssen Menschen Opfer bringen, damit diese Situation irgendwie gelöst werden kann. Für mich stellt sich dann die Frage, wer soll denn das Opfer bringen? Und ich finde, dass die Kinder die Letzten sein sollten, die dafür in Frage kommen und nicht die Ersten. Guckt sie mich an, sagt sie, ja, aber, ich so, nee, nicht aber. Und damit meine ich nicht wirklich Menschen in Not gekommen, denen muss geholfen werden, das ist ganz klar. Und denen muss so geholfen werden, dass es den Kindern gut geht. Und denen muss so geholfen werden, dass auch sie in unserer Sozialgemeinschaft gut überleben können. Aber das, was ich auch hier in den Kitas sehe ja, ich bin ja jetzt oft genug dran vorbeigefahren, was da für Autos parken, wie die Muttis die Kinder hinbringen, wie viele davon tatsächlich arbeiten, wie viele Omas es auch im Hintergrund gibt und so. Ich habe gesagt, da ist die Priorität nicht bei den Kindern. Kinder sind einfach nicht das Wichtigste. Auch wenn Menschen immer sagen, ein Kind ist das Allerwichtigste, was es gibt. Und diese Entwicklung, Kinder so schnell outzusourcen und beziehungsweise der Problemlöse-Point Nummer eins zu sein in der Familie, das zeigt mir nicht, dass Kinder das Wichtigste sind. Zumal wir wissen, dass halt Kinder, die Vollzeit betreut werden, auch davon Schäden davontragen können. Und wenn ich dann mein Kind in die Betreuung gebe, damit ich in meiner Familie einen Konflikt löse, dann sehe ich nicht, dass das the number one ist. Dann sagte sie, aber wenigstens müssen die Kinder ja heute nicht mehr für ihre Familien arbeiten. Du kannst dir vorstellen, was ich sagen wollte oder was wir dann gesagt haben. Und dann habe ich gesagt, Silvana, ich finde das gerade ganz spannend, was du sagst. Und jetzt lass uns diesen Gedanken einfach nur mal weiterspinnen. Sagst du, was weißt du denn davon, wie ein Kind es empfindet, in einer Betreuung zu sein? Eins unter vielen, eins in einer großen Gruppe, eins unter. Das ist Arbeit. Vielleicht ist das Kind nicht im Steinbruch oder muss andere Dinge tun, aber ein einjähriges Kind oder ein unter einjähriges Kind hat andere Bedürfnisse, als Vollzeit Teil einer großen Gruppe zu sein. Das soll man wenigstens nicht runterspielen, weil wenn wir das nicht runterspielen würden, wenn wir das in den Fokus nehmen würden, wenn wir das an Nummer eins stellen würden, dann würden wir die Bedingungen so gestalten, dass die Kinder wirklich gut dort aufgehoben wären. Mhm. Und ich habe mir gerade den Schlüssel angeguckt, wie es hier in Kroatien ist. Es ist so, dass die kroatischen Tetas, sie heißen Tanten, also es wird immer Tante gesagt, die Tante im Kindergarten. Also was bist du von Beruf? Ich bin Tante. Dann weiß man, du bist Erzieherin im Kindergarten. Das ist ein akademischer Beruf. Du studierst hier einige Jahre, um halt Tante werden zu dürfen.
Und Tante ist nicht abwertend gemeint?
Tante ist die Berufsbezeichnung.
Okay.
Du bist Tante im Kindergarten. Keiner sein. Natürlich heißt es Odgojiteljica, Erzieherin, aber umgangssprachlich sagt jeder Tante. Mhm. Jeder sagt Tante und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, im Gegenteil. Ich habe gesagt, was macht denn die Frau von XY? Ja, die ist Tante. Ne, die ist Tante im Kindergarten oder die ist Tante in der Krippe oder.
Mhm. Ne, ich frage jetzt aus dem Grund, weil wenn du in Deutschland sagen würdest, eine Kindergartentante, dann hätte sich das schon wieder erledigt. Mhm. Da ist es einfach, glaube ich, ganz
Nein,
schick.
Nein, überhaupt
auch
nicht. Okay. Abwertend gemeint, überhaupt. Das ist die Berufsbezeichnung. Mhm. Und da, das ist genauso akzeptiert wie die Grundschullehrerin, für die es bestimmt auch eine Bezeichnung gibt, oder die Oberstufen und Gymnasial, keine Ahnung. Das ist die Tante.
Also du studierst praktisch Kindheitspädagogik und dann ist die Berufsbezeichnung umgangssprachlich Tante, aber umgangssprachliche Tante. Ja. Tantenbezeichnung ist nicht abwertend gemeint und
Nein.
hat auch nichts mit The Handmaids.
Nein, hat damit hat es auch nichts zu tun. Ich habe jetzt auch gerade darüber nachgedacht. Nein. So. Und ich habe mich halt mit dem Schlüssel befasst und es ist so, dass halt 7 unter 3-Jährige meinetwegen in einer Gruppe sind oder 8 oder 9, ist unterschiedlich je nach Alter, also zwischen 1 und 3 sind nochmal so Staffelungen und es sind 2 Tanten zuständig, aber die 2 Tanten sind nur in der Stoßzeit zusammen. Das heißt, in der Mittagszeit zwischen 10 und 12 sind die Tanten zusammen und alle anderen Zeiten ist immer eine Tante da. Und dann habe ich gesagt, für 7, 8, 9 Kinder so.
Oh.
Und dann habe ich gesagt, also unter 3-Jährige, und dann habe ich gesagt, weißt du, ja, so herzlich und so lieb und ja, mitfühlend diese Tanten auch sein mögen. Du hast selber 2 Kinder. Du weißt, wie deine Kleine, weil sie ist sehr, sehr temperamentvoll, wie viel Aufmerksamkeit sie gebraucht hat, um sich wirklich gesehen zu fühlen. Und jetzt stell dir das mal 5 vor, 6, 7. Du hast nicht die Möglichkeit, den Kindern das zu geben, was die Kinder brauchen. Dann entschuldigte sie sich sofort und sagte, ja, meine sind erst mit 3 in den Kindergarten gegangen. Ich so, weißt du, die Kinder haben mit 3 eine ganz andere Fähigkeit und Kapazität, die Situation wirklich zu überschauen. Sie wissen, wenn die Mama geht, die kommt wieder. Sie können sich durch das innere Bild der Mutter mehr oder weniger beruhigen oder des Vaters oder einer anderen wichtigen Bezugsperson. Sie können Situationen, die ihnen vielleicht gerade nicht so gefallen, aushalten. Weil sie wissen, sie sind nicht Teil dieser Situation, sondern sie sind gerade in dieser Situation. Das wissen Kleine noch nicht, das weiß ein einjähriges Kind noch nicht. Und ein einjähriges Kind, für das ist es unfassbar, was das Gehirn da leistet in diesen Situationen. Und ich fand das ganz spannend, als sie sagte, ne, so die Kinder sind ja gut, also es ist ja, da gibt es viel Spielzeug und das ist eingerichtet für Kinder. Und die müssen halt, die sind ja dort gut aufgehoben und es ist ja keine Kinderarbeit. Also das mit der Kinderarbeit fand ich sehr, sehr spannend. Und damit möchte ich um Gottes Willen kein Kind, das irgendwo arbeiten muss, mit einem Kindergartenkind in Deutschland vergleichen. Also das ist mir total fern und fremd, das möchte ich nicht. Das ist auch kein Vergleich. Ich möchte damit nur sagen, dass Kinder, die 35, 40, 50 Stunden mit wechselnder Betreuungsperson, weil die dürfen ja alle nicht so lange arbeiten, im Kindergarten, in der Krippe sind, dass das für die eine unfassbare Leistung ist, die sie zu erbringen haben und die nicht, nur weil viel Spielzeug da ist, unterschätzt werden darf. Weil sonst könnte es ja auch berechtigt sein, dass Erzieherinnen, ja, haben ja einen lauen Job, das spielt man ja nur.
Ach, ich weiß gar nicht, an welcher Stelle ich mich da jetzt einklinken sollte, muss oder will.
Ich weiß, dass es gewagt ist, diese These. Und da möchte ich auch noch mal sagen, dass ich kein...
Ich weiß gar nicht, was ist daran gewagt, an welcher These?
Das mit der Kinderarbeit.
Mit der Kinderarbeit, ist das wirklich so eine gewagte These? Ich finde, die ist gar nicht so gewagt.
Mir jetzt gerade ein Teil meines, meines Gerechtigkeits- oder Korrektheitssinns. Aber wir haben doch am Anfang des Podcasts darüber gesprochen, wie ich Dinge erlebt habe, als ich... in der Schule war und als ich mit meinem Nutella-Brötchen und mit diesem, mit dem Fahrrad und mit der Wohnung, wo ich mich geschämt habe und so, was ich für Gefühle hatte. Und ich glaube, dass das Gefühl eines Kindes, wenn es alleine irgendwo ist und halt nicht adäquat begleitet wird und in diesem Zustand verharren muss und nicht koreguliert wird, für das Kind wirklich ein sehr schlimmer Zustand ist.
Sich alleine
und deswegen
fühlt.
Bin ich ja so für Tagespflege, deswegen bin ich ja so für konstante Bezugsperson und für Menschen, die diese kleinen Wesen wirklich ins Herz schließen und gut begleiten.
Es ist ganz spannend. Ich habe heute in einem Buch gelesen. Ich würde es erst nur gern fertig lesen, bevor ich sage, um welches Buch es sich handelt. Weil ich noch nicht weiß, was noch kommt in dem Buch. Ich bin da noch nicht ganz so weit fortgeschritten. Und da ist eine ganz, 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 ganz gewagte These drin. Nochmal, ich bin mittendrin. Und da steht drin, wir vergleichen ja ganz oft die ganzen Traumathemen und die ganzen Kinderthemen mit von wegen Säbelzahntiger, ne? Von wegen, wie reagiere ich, wenn der größte Feind überhaupt kommt? Und in diesem Buch ist die steile These, dass in unserer Vergangenheit, geht es schon mal drum, von wegen Menschen sind Tiere. Wir sind nicht ähnlich wie Tiere, sondern wir sind Tiere. Laut diesem Autor. Und eine weitere These ist, also er sagt dann eben auch, dass wir mit Schimpansen und mit Bonobos irgendwie 99,8% unserer Gene gemeinsam haben. Und auch nochmal die Theorie, der hat eben rausgefunden oder die stellt die steile These auf, dass nicht der größte Feind für uns Menschen der Säbelzahntiger oder irgendwelche anderen Raubtiere waren, sondern die Menschen selbst, also untereinander. Ja. Und dass wir deshalb praktisch dieses sogenannte People-Pleasing ganz, ganz früh schon entwickelt haben, weil wir gemocht werden müssen, weil wir sonst nicht überleben können.
Richtig.
Und dass daher eben, genau, wir müssen beschützt werden. Ja. Und das ist auch der Grund, warum Menschen praktisch die einzigen Tiere sind, die ihre Nachkommen nicht über Geruch identifizieren. Er sagt, eine Menschenmutter, nochmal, ich habe das Buch noch nicht fertig gelesen, gell? Er sagt, eine Menschenmutter erkennt ihr eigenes Baby nicht. Und in den ersten paar Stunden, Wochen, Monaten wahrscheinlich, deswegen kannst du auch ein Menschenbaby irgendeiner anderen Frau geben oder Familie geben. Nee, er sagt ganz bestimmt, es müssen Frauen sein, weil zum Beispiel, wenn du mir dein Baby gibst, würde mir innerhalb von kürzester Zeit dadurch, dass praktisch bei mir bestimmte biologische Kaskaden ausgelöst werden würden, könnte ich auch ein sogenanntes fremdes Kind stillen. Und ich finde es ganz, ganz spannend. Nochmal, ich bin noch nicht fertig mit dem Buch. Ich bin im ersten Mal irgendwie im zweiten Kapitel. Und was ich aber ganz spannend finde, abgesehen davon, dass Menschen, Mütter ihre eigenen Nachkommen nicht am Geruch erkennen, aber Affen zum Beispiel schon, könnte auch damit zusammenhängen, dass zum Beispiel eine Kuh oder eine Äffin ihr Baby ableckt nach der Geburt. Und ihm ja auch die Fruchthülle im Prinzip wegleckt und dass das Menschen eben nicht machen. Dadurch entsteht praktisch eine gewisse Empathie, entsteht oder entsteht eben auch nicht. Und ich fand es aber ganz, ganz spannend, dass wir ja immer damit begründen, wie wir reagieren aufgrund von Panikattacken im Sinne von, oh Gott, der Säbelzahntiger kommt, und dass das aber gar nicht der Fall ist. Finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Lass mich das Buch erst fertig lesen. Ich kann dann in den nächsten Podcast vielleicht mehr dazu sagen. Aber es geht da jetzt eben auch drum, von wegen, warum wir bestimmte Verhaltensketten, nennt er das dann auch, rauskristallisiert haben. Zum Beispiel, er nennt das Ganze auch nicht Bedürfnisaufschub, sondern Belohnungsverzögerung. Und wir entwickeln praktisch eine gewisse Zeit, eine Belohnungsverzögerung, damit wir gemocht werden. Weil wenn wir darauf bestehen, dass wir sofort belohnt werden, können wir sowas wie Selbstdisziplin nicht entwickeln. Und diese Selbstdisziplin brauchen wir aber nicht nur im Sinne von, heute trinke ich keine Cola Zero mehr, sondern wir brauchen diese Selbstdisziplin als Menschen dafür, dass wir auch über unsere eigenen Belohnungen, also wir müssen Belohnungen aufschieben können, damit wir freundlich sind zu anderen. Kannst du mir folgen?
Ich kann dir total gut folgen und mir fällt da auch ein Beispiel zu ein. Wenn ein Kind irgendwas sieht, also heute ja meistens nicht so häufig ein Säbelzahntiger, aber etwas, was vielleicht erschreckend sein könnte, ist ja immer der erste Blick zur Hauptbezugsperson. Ne? Ist die Mama jetzt mit dem Kind unterwegs und es begegnet einem ein Hund oder ein Mann mit Bart oder so, ne? Und das Kind ist irgendwie 7, 8 Monate alt, dann ist ja der erste Blick sofort zur Mama oder halt zum Papa. Ich sage jetzt Mama stellvertretend für alle Bezugspersonen des Kindes. Und dann zeigt sich ja eigentlich in der Reaktion der Mutter, ob die Situation für das Kind gefährlich bleibt oder ob die Situation eben nicht gefährlich ist. Und das zeigt ja eben, dass das nicht der Hund oder der Säbelzahntiger das Problem sind, sondern die Beziehung zum Menschen. Wenn das Kind jetzt alleine wäre und halt diese Rückversicherung nicht hätte, dann würde es anders reagieren wahrscheinlich. Würde schreien oder panisch oder eben primitiv reagieren und damit auch zum Opfer des Hundes oder des Säbelzahntigers oder wie auch immer werden. Und das mit diesem Bedürfnisaufschub, ne? Also ich finde, da gibt es die Unterscheidung zwischen einem Kind, also ich finde, da muss man dieses extrauterine Frühjahr mit bedenken, dass die Kinder einfach viel zu früh auf die Welt kommen und dass die eine absolute Bedürfnisbefriedigung brauchen in den ersten Lebensmonaten und ich würde sagen, bis sie mindestens 18 Monate alt sind. Und dann verändert sich das und dann ist auch das mit dem Warten lernen und auch Bedürfnis aufschieben und vor allen Dingen auch Frust aushalten und so, aber trotzdem ja auch in Begleitung. Hey, du bist nicht augenblicklich in Gefahr,
ich unterbreche
nur weil
dich
du
mal
jetzt
ganz
einen
kurz.
Moment warten darfst.
Ja, es geht aber da jetzt ganz speziell eben nicht um Bedürfnisaufschub, sondern um Belohnungsverzögerung. Und ich finde die Differenzierung total wichtig jetzt.
Belohnung ist ja was anderes als ein Bedürfnis zu erfüllen.
Ja, bei
also
ihm
Bedürfnis,
eben,
was
ja.
jetzt Nahrung und so beim Säugling ist. Ne? Nur,
ja,
dass das
genau.
eben nicht missverstanden wird, dass man sagt, okay, wir dürfen Kinder oder wir sollen Kinder doch früh schreien lassen lernen oder schreien lassen, damit sie lernen, dass sie halt, ja, das ist ja ein Bedürfnis nach Nahrung und Belohnung ist was anderes.
Naja, da bin ich jetzt mal gespannt. Also er unterscheidet es eben schon. Und er sagt jetzt zum Beispiel, dass auch so ein ganz junger Mensch schon ganz früh lernt, eben sich so, du würdest es Anpassung nennen, er nennt es auch Anpassung, sich jetzt anzupassen an die Umgebung. Und das, wenn wir
Absolut.
Jetzt in die Krippen gehen, geht es ja, ja jetzt wieder drum, von wegen, wenn das Kind merkt, ich bekomme ja. mehr Zuwendung, wenn ich die Belohnungsverzögerung anschalte, dann trainiert das Kind praktisch dadurch diesen sogenannten Selbstdisziplinmuskel. Und Selbstdisziplin ist ja was das müssen wir ja lernen. Also das weiß ja jeder, der irgendwas diszipliniert macht, weiß, das ist schwer. Und das wird leichter, indem man es ständig wiederholt. Das ist ja oft ein ganz, ganz großes Thema, dass, was weiß ich, wenn ich Klavier spielen lernen will und ich übe nicht diszipliniert, dann spielt man so, wie ich spiele, nämlich gar nicht. Oder in 10 Jahren 3 Liedchen. Es gibt bestimmte Fähigkeiten, die kann ich nur erlernen, wenn ich super diszipliniert bin. Keine KI kann mir beibringen, Klavier zu spielen, wenn ich es nicht mit meinen Fingern mache. So einfach ist es.
Ja, aber jetzt bezogen auf die Krippe, nehmen wir mal die Kleinen, ne? So, dann ist es ja, dann könnte man ja jetzt auch denken, ah, okay, das ist ja eigentlich ganz gut, dass die nicht so schnell irgendwie beachtet werden können, weil dann könnte das ja trainieren.
Ja, genau, das ist ja genau das Thema. Die können das ja ein Stück weit trainieren, nur wenn sie es trainieren, geht halt was kaputt dabei. Das ist ja genau dieses, jedes Kind kann schlafen lernen, ist ja nichts anderes. Es wird trainiert mit den Kindern. Die Kinder gehen nur leider kaputt dabei.
Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht im Buch. Also erzähl es uns definitiv, weil würde mich interessieren, was der gute Mensch dann noch weiter ausführt. Weil es wäre ja fatal, jetzt davon auszugehen, dass wir ja ne, so die Kinder müssen früh sozialisiert werden. Das würde ja irgendwie
Da will der garantiert nicht hin. Der will garantiert, also ich sag, der will in dem Buch geht's jetzt darum, dass wenn du eben früh trainierst, was möglich ist, was ja auch gemacht wird. Ich sage, jedes Kind kann schlafen lernen, hat ja spitzenmäßige Erfolge. Die Kinder schlafen ja nach kürzester Zeit durch, weil in ihnen was kaputt geht. Weil sie praktisch lernen, ich kann rufen, wie ich will, es kommt niemand, also höre ich auf zu rufen. Ich reagiere ganz, ganz früh nicht mehr. Wo ich eigentlich hin will, warum ich von dem Buch erzähle, ich mache ja mit ganz vielen Menschen, also ganz vielen, aber mit einigen Menschen, diese narrative Expositionstherapie. Und da geht es ja sehr, sehr, sehr oft um ganz frühe Erfahrungen. Und ich hatte neulich mit jemand gesprochen und hat sie mir so erzählt, ja, und meine Mutter hat damals, deswegen komme ich jetzt auf das Buch und auf Belohnungsverzögerung, sprich Bedürfnis in dem Moment, Bedürfnisaufschub oder Bedürfnisignoranz wäre es ja dann. Als sie das erzählt hat, was ihre Mutter ihr erzählt hat und die ist keine Pädagogin und kennt, ja, sie ist schon eine Pädagogin, aber es ist jetzt keine Krippenpädagogin, kennt sich nicht so gut mit dem Thema Bindung aus. Und dann erzählt sie so, dass ihre Mutter das eben gemacht hat, weil das damals wurde das ihrer Mutter empfohlen und die Klientin von mir ist noch gar nicht so alt. Und dann habe ich so erzählt, um was es in dem Buch geht. Und weil sie so hat mir gefragt, von wegen kennst du das? Und ich so, ja. Und dann erzähle ich so, um was es geht. Und die hat so wahnsinnig geweint, weil ihr so klar wurde, was mit ihr da als ganz, ganz junges Baby passiert ist. Und dann lag es halt so auf dem Tisch. Und bei dem Buch, das ich jetzt gerade lese, dachte ich so, ja genau, sie hat einfach ganz, ganz früh nicht gelernt im Sinne von, was wir unter Lernen verstehen, sondern einfach, sie musste sich ganz, ganz, ganz früh anpassen. Und das ist doch unser Problem, das wir haben in den Krippen.
Ja, das Kind kommt ja aus der Nummer gar nicht raus, ohne Anpassung.
Und das meinte ich eben jetzt der Vergleich von wegen Kinderarbeit. Ja. Weißt du, ein Kind, das sich irgendwo in ein, um Gottes Willen, Bergwerk, es sind ja gar nicht um die Bergwerke, das sind doch einfach die Färbeanstalten, es sind alle möglichen.
Es ist vielleicht einfach das, dass man Kindern die Möglichkeit nimmt, wirklich Kind sein zu können.
Ihr Leben zu leben. Man nimmt ihnen die Möglichkeit, ihr Leben zu leben. So, wir reden von Kinderrechten, wir reden von Recht auf Bildung, Recht auf Würde.
Also das, was die Wissenschaft weiß, ist, dass kein Kind freiwillig sagen würde, also wir reden jetzt von Krippenkindern, ne? Dass die freiwillig sagen würden, ich möchte die Zeit ohne meine Eltern verbringen. So, dass die natürlich Dinge spannend finden, solange der sichere Hafen im Hintergrund ist, das leuchtet mir ein. Aber kein Kind möchte den Großteil des Tages ohne seine Bezugsperson verbringen. Und da sind wir ja auch bei Kinderrechten. Und ich sage das ja auch immer, wir kommen ohne außerfamiliäre Betreuung oder Fremdbetreuung oder whatever, kommen wir nicht drumherum. Wir kommen nicht drumherum. Und es ist auch nicht in unserem Sinne, dass Fremdbetreuung oder außerfamiliäre Betreuung abgeschafft wird. Aber wir müssen endlich dahin gucken, was oder wie die Bedingungen sein müssten,
dass genau
die Kinder eine Chance haben, sich dort auch wirklich so zu fühlen. Und trotzdem ist es so, dass die Kinder sich anpassen müssen. Und diese Leistung eines Einjährigen, sich in einer Gruppe, es kann es nicht, und das ist auch wissenschaftlich evidiert, ein Kind kann nicht eins von vielen sein. Das schafft sein Gehirn nicht, dass es eins von vielen ist. Das heißt, es passt sich an, irgendwann, weil es gelernt hat, ja, da reagiert keiner mehr. Es passt sich an. Und diese Anpassung, das kostet einen Preis. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu meiner Fußpflege, der ich dann gesagt habe, es zahlt jemand die Zeche. Und ich muss mir in der Familie überlegen, wer diese Zeche zahlt. Und für mich war ganz klar, meine Kinder sind es nicht.
Naja, Fakt ist, es hat einfach alles im Leben hat einen Preis. Du setzt Prioritäten. Und die kannst du begründen und die begründet jeder für sich. Mhm. Nur, da gibt es diesen Spruch, das ist, ich glaube, ein britisches Sprichwort, there's no free lunch. Fakt ist, wenn ich mich entscheide, Cola Zero zu trinken, nehme ich Aspartam zu mir. Ja. Punkt. Es ist da reingemischt. Das kann man wahrscheinlich irgendwie chemisch trennen, du kannst es nicht. Und wenn ich mich entscheide für eine Krippe, dann habe ich oft nicht die Möglichkeit, mir die Krippe auszusuchen. Ja, selbst wenn ich mir die Krippe aussuchen kann, kann ich mir nicht die Menschen aussuchen, die in dieser Krippe arbeiten. Und selbst wenn ich mir jetzt noch die Krippe aussuchen, die Menschen aussuchen kann, die in dieser Krippe arbeiten, weil ich mir eine bestimmte Gruppe aussuche, habe ich keinen Einfluss darauf, ob da jemand krank wird, auf Fortbildung ist oder wie jemand qualifiziert ist. Sogar das kann ich mir vielleicht noch aussuchen, aber dann kann ich mir nicht mehr aussuchen, von wegen, wie jemand persönlich aufgestellt ist. Das heißt, ich habe, wenn ich mein Kind in eine außerfamiliäre Betreuung gebe, immer das Risiko, dass da Menschen arbeiten, mit denen ich nicht befreundet sein möchte. Vorsichtiger kann ich es jetzt nicht mehr sagen.
Ja.
Irgendeiner Absolut. Zahlt den Preis und wenn Familien, deswegen andersrum, deswegen ist es ja so wichtig oder deswegen ist es ja mir so wichtig und uns so wichtig, dass die Menschen, die mit den ganz jungen Kindern arbeiten, die müssen das im Idealfall sehr, sehr gerne machen und sehr, sehr gut können. Mhm. Dazu brauchen sie Wissen und dazu brauchen sie Haltung. Und die dementsprechende Persönlichkeit und sie müssen auch mit sich selber so gut zurechtkommen, dass sie in schwierigen Situationen, und die gibt es da jeden Tag, weil es die einfach im Leben immer gibt, da müssen sie dementsprechend reagieren können. Und wir hatten ja gerade, das ging ja jetzt gerade wieder durch die Presse, Frankreich, sag ich nur, haben wir das letzte Mal drüber gesprochen. Mittlerweile ist der Artikel online und ich denke mal, dass es dann noch weitergeht, weil ich weiß, dass sich die Journalistin da noch um ein paar andere Themen kümmert. Und es ist kein französisches Problem. Das ist ein Thema, das wir haben.
Ich finde, das Mindeste, was wir tun müssen, wenn wir unsere komplette Wirtschaft und unser Wirtschaftswachstum und unsere Renten und unser Bruttosozialprodukt und überhaupt alles auf den Schultern der Kinder abladen, weil das tun wir, weil wir müssen die Kinder früh in die Betreuung geben, damit die mittlere Bevölkerungsschicht, also im mittleren Alter, früh wieder zurück in den Job kommt.
Ja.
Darum müssen Kinder sehr früh in die Betreuung. Das ist der Grund, warum es Vereinbarkeit von Familie und Beruf gibt. Nicht, weil die Politik so nett ist und jetzt den Müttern und Vätern etwas Entlastung bringen möchte. Nein, das hat einen ganz klaren Grund. So, und das ist okay. Anders geht es nicht. Wir haben eine demografische Entwicklung. Wir können uns das jetzt schönreden, wie wir wollen. Wir fahren das ganze Ding gegen die Wand, wenn es nicht weiter so läuft. Ich finde, was wir müssen ist, und zwar sofort und auch nicht tröpfchenweise, die Verantwortung übernehmen dafür, dass die Kinder das Recht haben, gut durch diese Zeit begleitet zu werden. Und dazu gehören alle Punkte, die du eben aufgezählt hast. Die zähle ich jetzt nicht nochmal auf. Und die müssen, und zwar sehr schnell, nachgeschult werden und die Einrichtungen dementsprechend aufgestellt werden, Personalschlüssel geändert, bla bla, hast du eben alles gesagt. So, und es gibt so viele Eltern, die ja immer sagen, oh mein Gott, was soll ich denn machen? Ich habe ja keine andere Wahl. Das ist ja immer der Ausdruck. Es gibt so viele Fachkräfte, die unzufrieden sind. Und wir haben gestern doch in einer Fortbildung, die du gegeben hast, noch darüber gesprochen, dass das hat jemand ausgerechnet, wenn wir halt Dinge tun, um halt Dinge zu ändern, also wenn Organisationen Sachen machen und sagen, so, wir wollen an die Politik treten, wir wollen Dinge verändern und liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, wir nehmen das jetzt in die Hand, wir opfern unsere Zeit, wir machen das jetzt, so, wir brauchen aber euch dafür, sonst geht's nicht. Dann sind es 0,7% der Eltern, die da mitmachen und 2, keine Ahnung was, Prozent der pädagogischen Fachkräfte. Und tja, was soll ich dazu sagen?
Ja, da sage ich nur noch dazu, das habe ich auch in diesem Interview gesagt und das sage ich auch immer wieder. Ich glaube einfach nicht und die Zahlen sprechen zu 100% für mich, dass Kinder das Wichtigste sind. Das hört sich einfach nur schick an und das darf man sich einfach auch mal anschauen und dazu darf man dann einfach auch sagen, okay, ja, es ist halt einfach so, mein Kind ist nicht mein Wichtigstes.
Genau, das wäre zumindest ehrlich, dann hätten wir vielleicht die Möglichkeit, dass sich Dinge ändern, weil die Leute dann denken, oh mein Gott, will ich das, dass mein Kind nicht das Wichtigste ist?
Genau, und ich glaube einfach, dass in dem Moment, wo mein Kind mein Wichtigstes ist, werde ich auch dementsprechend handeln, auch wenn das dann sehr unbequem wird und sehr anstrengend wird. Ja. Und das meinte ich jetzt wieder mit dem Thema, das hat was mit Disziplin zu tun. Und das ist anstrengend. Du weißt es. Du hast 3 Kinder, die sind alle erwachsen jetzt, aber du hast sie einfach sehr, sehr engmaschig auch begleitet.
Und ich habe jetzt auch ein Enkelkind, wo wir auch gemeinsam am Tisch sitzen und gucken, wie kriegen wir denn jetzt den Drop hier gelutscht. Das heißt, der wird jetzt ein Jahr. Das heißt, er steht jetzt auch vor der Situation, wie machen wir es? Genau. Und ich fühle mich auch da verantwortlich. Wir fühlen uns alle verantwortlich. Wir sind einfach als ganze Familie um dieses Kind herum und überlegen uns jetzt gemeinsam. Das Einfachste wäre Kita-Navigator, zack, Plätze gibt es genug im Moment, zack, 40 Stunden ab 1. August betreut.
Das freut mich übrigens total. Ich freue mich wahnsinnig über rückgehende Kinderzahlen, weil Eltern jetzt ein bisschen mehr die Wahl haben, wo sie ihr Kind hinbringen. Meine große Sorge ist momentan, dass die Kitas, die jetzt wieder in viel mehr in eine Mitbewerberschiene kommen, um nicht Konkurrenz zu sagen, dass deren, da arbeite ich gerade ganz hart mit, dass jetzt praktisch die Kriterien jetzt nicht die sind, höher, schneller, weiter und wir bieten jetzt wieder Physik für Einjährige an, sondern wo ich sage, auch mit Eltern in Beratung gehe, wo ich sage, wo ganz viel Liebe drin ist, ganz viel Zeit drin ist, ganz viel Aktivität im Sinne von Spiel ist, und möglichst wenig Stundenplan. Da würde ich mal hinschauen.
Ja, ich ziehe den Hut vor allen Menschen, die sich dieser Aufgabe stellen und die mit Herz und Verstand diese Aufgabe auch wirklich annehmen. Und ich breche eine Lanze für die Kindertagespflege. Und ermutige immer alle Eltern, mit denen ich spreche, dass ich sage, hey, ihr habt im Moment echt gute Karten, so, ne? Weil ihr, ich weiß nicht, wie viele Tagespflegepersonen ich in Düsseldorf kenne, die jetzt noch 3 Plätze frei haben. Wir haben den 1. Juni bis August noch 3 Plätze frei haben. Und dann habe ich gesagt, liebe Eltern, ihr habt jetzt echt eine Chance. Und die Tagespflegeperson, habe ich gesagt, auch ihr habt eine Chance, mal hinzugucken, wie ihr eure Qualität jetzt mal aufs Next Level bringt und wie ihr das den Eltern bitteschön auch mittransportiert. Und da gehört für mich Transparenz zu, Hospitationsmöglichkeiten, lange ausgedehnte Eingewöhnungen, eine wirklich gute Expertise in gewissen Bereichen und die Fähigkeit, auch eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern aufzubauen. Und das sind alles Dinge, die man lernen kann. Und der Job, der ist nicht hinfällig. Viele haben so unfassbar viel Angst jetzt darum, in ihrem Job, also diesen Job nicht mehr weitermachen zu können. Und ich sehe das gar nicht so. Ich denke, es ist eine riesen Chance, weil sich jetzt die Spreu vom Weizen trennt. Und alle die richtig geile Qualität anbieten und Bock auf Qualität haben, jetzt auch die Möglichkeiten dazu haben und die sich ihre Kunden holen. Wie geil ist das bitte? Und auch die Eltern. Und bitte achtet darauf, gebt eure Kinder nicht irgendwo hin, weil es gibt sie, die Menschen, bei denen einem das Herz aufgeht und wo man denkt, ich kann gar nicht erwarten, dass der 1. August kommt, wo ich endlich mit meinem Kind und dieser Person eine Erziehungspartnerschaft eingehen kann. Ich fieber darauf hin. Und das gibt es. Das muss Normalität werden. Partizipatorische Eingewöhnung, die wirklich lange dauert, wo erstmal die Eltern aufgenommen werden, wo erstmal gesagt wird, hey, liebe Eltern, nicht der Säbelzahntiger ist das Thema, nicht die Kita ist das Thema oder sonst irgendetwas, sondern ihr dürft jetzt hier erstmal gucken, dass ihr sicher ankommt. Und wenn ihr safe seid, werdet ihr das euren Kindern übermitteln. Guckt überall hin, guckt in jede Ecke, seid willkommen. Wir heißen euch total willkommen. Ja, vielleicht die Kinder auch zu Hause besuchen. Wirklich richtig zu gucken, wahrnehmend beobachten, die Kinder gut begleiten, den Eltern ein offenes Ohr bieten. Wissen, das sind die ersten wichtigen Übergänge für Eltern auch nach der Geburt. Also auch die Fähigkeit zu besitzen, mit den Eltern auch über solche Themen zu sprechen, auch über solche, ne, so wie war das denn damals? Und guck mal jetzt hier und wie nehme ich dir denn auch die Sorge da? Ne, und bei sich zu gucken, was löst das in mir aus und wo reflektiere ich mich? Ja,
da würde ich gerne noch was dazu sagen. Ich würde, wenn ich Eltern wäre, mich überhaupt nicht einlullen lassen oder blenden lassen von hübschen kleinen Stühlchen und schönen bunten Tellerchen. Mhm. Ich würde wissen wollen, wer bist du eigentlich? Wie tickst du? Was bist du für ein Mensch? Und ich würde mir schauen, möchte ich mit dir befreundet sein? Möchte ich dich morgens um 3 anrufen können? Bist du ein in sich ruhender, sicherer Mensch? Kann ich dir mein Kind anvertrauen? Was passiert bei dir, wenn du in Not bist? Wie reagierst du dann? Also das würde ich mir viel lieber anschauen. Und du, mit Blick auf die Uhr hätte ich einen entscheidenden Moment.
Ja, ich auch schon lange, aber ich fand das gerade so wichtig, dass ich mir sagte, andere Podcasts gehen 3 Stunden, wir können auch mal ein bisschen kürzen.
Mein scheinender Moment ist mein kleiner Hund, der gerade so klug war und gewusst hat, es fängt jeden Moment an und es regnet jeden Moment. Und ich find's einfach so schön, dass ich weiß, die kriegt Goodies dafür, dass sie einfach existiert. Und ich wünsche mir so sehr, dass viel mehr Kinder auf dieser Welt, vor allem die ganz Jungen, bleiben wir mal bei den ganz, ganz jungen Kindern, dass die einfach sein dürfen und sich entwickeln dürfen und einfach nur dafür, dass sie existieren, geliebt werden.
Ja, lass uns das in unser Bewusstsein holen und es nicht so flächendeckend ausblenden, wie wichtig dieses Duzi-Duzi-Füßchen riechen. Du bist der Nabel der Welt, Verblödelung einfach ist. Mit allem, was dazu gehört. Und ich wünsche mir so sehr Unterstützung für Eltern. Ich wünsche mir so sehr viel, viel mehr Menschen, die Eltern begleiten am Lebensanfang des neuen Erdenbürgers. Und mein scheinender Moment ist, dass wir, dadurch, dass wir rückläufige Kinderzahlen haben, was sicherlich nicht scheinend ist, aber wir haben viele Möglichkeiten und wir haben wirklich die Möglichkeit, unsere Kinder an die erste Stelle zu setzen und wirklich zu sagen, ihr seid das Wichtigste und lasst uns gucken, was gehört denn dazu?
Es ist ganz spannend. Ich mache ja immer dieses von Tieren lernen. Wie wir alle wissen, liebe ich ja Tiere ganz wahnsinnig, was mich auch zu was Konsequenzen hat in meinem Leben. Und ich überlege jetzt gerade, wie Tiere mit ihren Nachkommen umgehen. Und für die Tiere sind ihre Nachkommen das Allerwichtigste.
Ja. Da kämpfen. Und sobald sie es nicht sind, ja, nehmen sie ja tatsächlich auch den Tod in Kauf.
Ja, und manche Tiere opfern ja einen Teil ihrer Nachkommen, die kriegen aber nicht nur eins oder zwei, sondern mehrere, wenn sie merken, die sind zu schwach.
Ja.
Dann opfern sie sie. Und da freue ich mich jetzt wieder, dass Menschen eben nicht so viele Nachkommen haben, dass sie sich entscheiden müssen, welches meiner kleinen Babys opfer ich, damit die anderen überleben können.
Zum Glück haben wir das nicht mehr.
Nee.
Und deswegen dürfen wir die frühe Kindheit auch endlich mal wahrnehmen. Lange genug wurde sie ausgeblendet, weil sie ausgeblendet werden musste, damit man sich nicht zu früh an diese kleinen Menschen gewöhnt oder bindet, weil es sonst zu schmerzhaft wäre für eine Mutter, dieses Kind auch wieder gehen zu lassen. Das haben wir ja zum Glück nicht. Also lasst uns diese erste Zeit doch endlich, wo wir endlich ein Jahrhundert, ein Jahrtausend haben, wo wir das können, doch auch bitteschön leben und zelebrieren und feiern. Das ist mein scheinender Moment.
Wunderbar.
Diese kleinen Menschen in ihrer Ganzheit am Lebensanfang, was so viele Hunderte von Jahren verschüttet war, endlich feiern zu dürfen.
Wir feiern sie und wir feiern, dass unsere Babys bald ein Jahr werden.
Ich finde das auch so toll, was für Charaktere das schon so sind und was man da schon so erkennt.
Allerdings, ja.
Shine on, liebe Anke.
Shine on, liebe Claudia.